Einen schönen guten Morgen. Wenn ich in die Runde schaue, dann sehe ich nur echte Gesichter, keine Faschingsmasken. Was ist los? Hast du die draußen im Auto deponiert? Nachher wieder aufsetzen? Oder vielleicht wartest du auf morgen? Ja, morgen geht's endlich los. Kinder sehen das ja ein bisschen anders als wir gesetzten und schon sehr erwachsenen Menschen. Die wollen gerne was anderes sein, als was sie sind. Wenigstens mal kurz. Was würdest du denn gerne sein, wenn du könntest? Eine Prinzessin? Cowboy? Raumfahrer? Glaubt kaum einer würde gerne Bergarbeiter sein, da sieht man ja niemanden. Aber weißt du, es ist so gut, dass du bist. Und Gott hat dich so wunderbar gemacht, dass es überhaupt nicht nötig ist, dass du dich verändern musst. Ich meine, du kannst dich schon ein bisschen waschen, so ist es nicht, aber und ab und zu kämmen und nett anziehen ist auch gut. Aber du bist ein Original, so wie Gott sich das ausgedacht hat. Und dein Wert ist nicht so sehr in deinem Äußeren, auch wenn es dich vom Spiegel manchmal stresst, sondern der Wert liegt in deiner Persönlichkeit, in deinem Inneren, was manchmal so Mühe hat, durchzukommen. Du würdest ja schon gern, aber manchmal ist es so schwer. In unserer Welt gibt es eine Menge Ansichten und Ideen. Es gibt so viele, dass eigentlich jeder seine eigene Idee und seine Ansicht hat. Und es braucht Mut, aufzustehen und zu sagen, ich richte mich nach Gottes Wort. In einer Gesellschaft, die sich immer weiter entfernt von christlichen Werten, ist es immer herausfordernder zu sagen, ja, ich halte mich dazu, weil Gott das sagt, weil das in der Bibel steht. Und die Leute dann immer mehr sagen, ja, sag mal, wo lebst du? Aber wir als Christen wissen, dass das Wort Gottes nicht nur ein historisches Buch ist, sondern dass es Gottes Herz ist, dass er mit uns teilt, wie er tickt, wie er ist, wie sein Charakter ist und was für uns gut ist. Jeder von uns hat irgendeine Weltanschauung. Eine Weltanschauung ist deine Sicht auf die Dinge in dieser Welt, die dich nachher zum Entscheiden bringen. Jeder von uns schaut diese Welt ein bisschen anders an. Jeder hat so einen Filter in seinem Inneren. Und auch wenn wir über den gleichen Event reden, sieht es jeder ein bisschen anders. Und manche sind da lauter, manche leiser, manche sind ultimativ und sagen, nur meine Sicht gilt. Ob das nun politisch ist oder ökonomisch, ökologisch oder was auch immer für ein Isch. Es gibt eine Menge Weltanschauungen, wo du deine Entscheidung finden musst erstmal, indem du dir eine eigene bildest. Ein eigenes Weltbild. Und das passiert nicht, weil du in die Schule gehst, sondern das passiert automatisch im Leben durch die Dinge, die passieren. Das, was du hörst, deine Augen, was sie sehen, deine Ohren, was sie hören, das, was du erlebt hast in deiner Vergangenheit, es prägt dich und es bildet ein Bild in dir, eine Basis, auf der du deine Entscheidungen triffst. Und immer wenn du Entscheidungen triffst, dann geht es ganz schnell an deine Weltbilddatenbank im Hirn und versucht herauszufinden, wie muss ich meine Entscheidung treffen. Und manche Entscheidung würde ein anderer anders treffen. Nicht, weil er schlauer ist, sondern weil er Dinge anders ansieht. Es ist entscheidend, dass wir unser Weltbild von Gott her bestimmen lassen. Es geht da nicht darum, dass wir rumrennen wie vor 2000 Jahren in langen Kaftan und mit Jesus latschen und dass wir Honig und Bienen essen wie der Johannes, sondern es geht darum, dass wir verstehen, wie Gott ist. Was hat er den Menschen gegeben? Was hat er sich vorgestellt? Was ist das Herzstück seines Reiches? Und wenn das passiert, dann ist das wie ein Zahnrad, das ineinander greift. Du und ich werden jeden Tag bombardiert mit Weltanschauungen. Du machst dein Handy auf, die Nachrichten, die kommen. Die Medien sind voll mit Sichtweisen. Ja, wir erleben das immer mehr, finde ich, in diesen Zeiten, eine richtige Schlacht zwischen Sichtweisen und Überzeugungen. Und der lauteste und plakativste scheint zu gewinnen. Aber Es gibt auch noch viel subtilere Wege, wie deine Weltanschauung geformt wird. In jeder Konversation, in jeder Unterhaltung bist du mit einer Sichtweise konfrontiert. Ist gar nicht negativ, ist so. Was du hörst, wie jemand Dinge beschreibt und sieht. Deine Eltern haben eine Weltanschauung, die sie in irgendeiner Form dir vermittelt haben. Und vielleicht hast du irgendwann gesagt, ey, damit will ich nichts mehr zu tun haben, wie die das sehen. Deine Freunde, mit denen du abhängst, haben eine Sicht von Dingen und du musst rausfinden, wie gehst du damit um, weil sonst sind sie vielleicht nicht mehr deine Freunde. In der Arbeit bist du konfrontiert mit einem Weltbild. Von diesem, von jenem, vom Chef, von der Firma. Und überall musst du das mit deinem eigenen Weltbild abgleichen. Weil du ja ständig Entscheidungen treffen musst. Du triffst Entscheidungen, wie reagierst du auf das, was dir jemand sagt? Wie reagierst du, wenn dich jemand herausfordert? Wie reagierst du, wenn Dinge nicht so laufen, wie du es spürst, dass es eigentlich hätte sein sollen? Und du musst einen Weg finden, damit umzugehen. Aber auch deine Erlebnisse aus der Vergangenheit prägen dich. Das, was du an guten Erlebnissen hattest, das wird in deinem Hirn, in deinem Innersten abgelegt als nochmal erstrebenswert. Etwas, was du erlebt hast, was dich fertig gemacht hat, was dich in die Ecke getrieben hat, wo du vielleicht mit Hängen und Würgen rausgekommen bist, da wirst du nur den Ansatz, wenn sowas Ähnliches wieder passiert, wegschieben. Du wirst dieses dunkle Kapitel ja nicht mehr anrühren. Vielleicht weiß noch nicht mal der nächste Mensch in deinem Leben, was dich wirklich belastet innerlich. Wenn bestimmte Dinge passieren, wie du innerlich zu kämpfen hast, dass du da nicht drüber wegkommst. Dein Bild von dieser Welt hat auch damit zu tun, wie du Gott siehst. Es formt dein Bild. Wir haben unglaublich viele Eindrücke in unserem Leben. Und wie viel von diesen Eindrücken hat zu tun mit dem, dass wir Gott treffen? So wie eben im Lobpreis. Ja, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir miteinander beten, wenn wir über geistliche Dinge uns austauschen. Wie viel Prozentanteil hat das von dem, was sonst auf dich einstürmt? Und alle diese Dinge tun etwas. Sie formen dein Weltbild. Wenn du in einem anderen Teil dieser Welt wärst, würdest du, auch wenn du von hier kommst, mit der Zeit deinen Blick ändern. Natürlich, weil deine Umstände, deine Umgebung eine andere ist, weil Dinge dort anders gelöst werden, andere Prioritäten sind als hier. Vielleicht Dinge, die hier unvorstellbar wären, dort ist das normal. Und in deinem Herzen aber braucht es eine Plattform, die unabhängig ist von dem, was von draußen kommt, damit du gute Entscheidungen treffen kannst. Der Kern dieses Fundaments, der ist total wichtig und der muss auf dem Wort Gottes stehen. Wie das umgesetzt wird und was so die Verkleidung ist sozusagen, das ist nicht so wichtig. Aber die Basics, das Zentrum, ja, der Prozessor in der Mitte, ja, der geistliche Prozessor, der muss stimmen. Und dieser wird aber ständig herausgefordert. Wenn du als Christ lebst in unserer heutigen Zeit, wirst du ständig herausgefordert, ob das, was du da glaubst, überhaupt sein kann. Oder eigentlich noch ganz anders. Es wird sehr oft lächerlich gemacht, weil in unserer rationalen Welt gelten ganz andere Prinzipien. In unserer so sehr auf ökologische Probleme orientierten Welt ist alles andere Nebensache. Triff dich mal mit einzelnen Leuten, die in einem Feld ganz massiv unterwegs sind. Da gibt es kein anderes Thema mehr. Was für ein Fundament hast du? Und weißt du, diese Anschauungen, die Leute haben, die dich auch prägen, du musst es lernen, sie abzuwägen gegenüber dem, was wirklich zählt in deinem Leben. Und es wird schwieriger, je weiter diese Anschauungen auseinander sind. Es gab in der Bibel oder gibt in der Bibel ganz viele Erzählungen, die uns zur Lehre sind, über Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, mit großen Auswirkungen. Warum? Weil sie in der damals aktuellen Gegenwart waren und weil sie Dinge gesehen haben und es sprach alles dafür, dass es so und so und so sein muss oder so eben nicht. Und sie haben Dinge entschieden, die zu ihrem Nachteil waren, weil sie das größere Bild nicht kannten. und weil sie vergessen hatten, wer Gott ist. Da ist zum Beispiel das Volk Israel. Das kam aus der Gefangenschaft in Ägypten und es war auf dem Weg in das verheißene Land. Und wenn wir rückblickend diesen Bericht lesen, dann heißt es darüber im 5. Mose, als sie, also die Kundschafter, die das Land mal ausspioniert hatten, zurückkamen, brachten sie uns Früchte von dort mit und erklärten, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Was ist das verheißene Land in deinem Leben? Was ist das, wo Gottes Herz und dein Herz aufblühen, wenn ihr darüber konferiert? Was ist das, was du entdeckst, wenn du die Schrift liest, wo du sagst, oh, ja, da sehne ich mich danach. Der Traum in deinem Herzen, wo du sagst, Mensch, ist das von Gott oder nicht? Nicht jeder Traum ist von Gott, aber es ist auch nicht immer nur dein eigener Traum. Gott hat dich verdrahtet, verlinkt in einer ganz besonderen Weise und er wird mit dir einen Weg gehen, der zu dir passt. Dein verheißenes Land ist die Fülle Gottes kennenzulernen, was er hat, wer er ist, in seinem Reich aufzublühen, in geistlichem Wohlstand und in seinem Namen Dinge zu tun, die nur du tun kannst, die niemand anders so auf diese Weise tun kann. Wenn du in dieses verheißene Land reinkommst, als einzelne Person oder wir als Gemeinde, dann fühlen wir uns total wohl. Wir wissen, Gott ist mit uns. Das verheißene Land in der Bibel war nicht nur ein Land, wo Milch und Honig übergeflossen sind. So haben sie das beschrieben. Ja, sie waren das gar nicht gewöhnt von der Dürre, wo sie gerade herkamen. Sondern es war vor allem ein Land, das unter der Herrschaft Gottes war. Wo Feinde nichts dran ändern konnten. Hätten dann nichts machen können. Ich meine, wir kennen die Geschichte, die haben trotzdem was machen können, weil das Volk nicht gehorsam war gegen Gottes Gebote. Aber das ist ein Land, wo sie sagen, wow, was für ein wunderbares Land, was für ein wunderbarer Ort. Und das ist, was Gott für dich und mich auch hat. Nicht, dass wir sagen, wir gehen ins Kloster, sperren die Tür zu, machen die Türen dicht, sodass keiner mehr weiß, wie man reinkommt und innen drin ist gut sein. Das ist es nicht. Sondern es ist ein geistliches Leben, wo du innen drin tiefste Genugtuung haben kannst. Wo du innen drin aufatmen kannst. Wo du innen drin fröhlich bist, aber nicht, weil irgendwie gerade mal was gut lief, sondern dieses glucksende Fröhlichsein, was Kinder oft haben, ja, die so tief lachen und die wissen gar nicht, warum. Aber das, vielleicht erinnerst du dich da noch dran, wo du es selber mal haben konntest, das tut so gut. Das ist nicht, dass alles passt, sondern es ist, du bist einfach fröhlich. Du bist glücklich. Gott hat uns nicht berufen, dass wir für ihn schuften und arbeiten, sondern er hat gesagt, ich freue mich an deiner Gegenwart. So wie wir uns an Gottes Gegenwart freuen. Und wenn du in Gottes Gegenwart bist, meinst du nicht, dass Gott immer nur auf sein Podest tippelt und sich überlegt, was er dir als nächstes Schwieriges sagen kann? Ich bin mir sicher, als Schöpfer aller Dinge, Gott ist der größte Humorist, den man sich vorstellen kann. Wenn Gott einen Witz macht, ey, dann lachst du, dass dir die Tränen kommen. Wenn Gott dir etwas sagt, was ihm wichtig ist, dann musst du nicht überlegen, meint er das so oder meint er das nicht, sondern die Botschaft kommt voll rüber. Gottes Art und Weise ist, was dich und mich frei macht. Deswegen hat er diesen Weg frei gemacht durch Jesus, dass wir zu ihm kommen können, zu dem Vater im Himmel. Und er sagt, wer mich kennt, wird Leben im Überfluss haben. Darum geht es nicht, dass wir nicht mehr arbeiten gehen müssen oder dass alle Sachen in unserem Leben gelingen. Wir wissen, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass das halt nicht so ist. Aber es geht darum, Leben im Überfluss zu haben. Das heißt, du hast immer Gottes Kraft da. Du kannst mit deinem Gott über eine Mauer springen. Das heißt nicht, da ist keine Mauer, da ist eine Mauer. Aber du springst mit deinem Gott über eine Mauer. Da gehst du an eine unmögliche Situation und keiner weiß die Lösung. Und Gott gibt dir einen Impuls und du weißt, wie du dich entscheiden solltest. Da hast du Offenbarung, da hast du Prophetisches, da hast du Gaben des Geistes, wie die Bibel sagt. Das verheißene Land ist nicht nur eine zukünftige Ewigkeitsgeschichte, wenn wir mal nicht mehr hier sind, sondern das ist für jetzt. Es fängt jetzt an. Und Gott möchte mit uns da hineingehen. Aber da kam noch was. dieses Volk da war nicht in der Lage, in dieses verheißene Land reinzugehen. Es heißt im nächsten Vers hier, aber eure Eltern wollten es nicht erobern. Wieso denn das nicht? Sie weigerten sich, dem Herrn, ihrem Gott, zu gehorchen. Ängstlich hockten sie in ihren Zelten und klagten, der Herr hasst uns. Weiß nicht, ob du das schon mal so gelesen hast. Sag mal, spinnt ihr noch, Entschuldigung, ihr Israeliten? Eben seid ihr ganz knapp und trotzdem überreich beschenkt aus Ägypten raus. Das ist erst ein paar Wochen her. Und habt wirklich Gottes Wunder erlebt. Wer hat schon erlebt, dass sich irgend so ein Wasser teilt? Oder dass da eine Feuersäule ist? Dass die Angreifer, die so nah waren, alle plötzlich nicht mehr da sind? Wer hat all diese Dinge erlebt und jetzt habt ihr das vergessen? Aber das ist so normal für uns Menschen. Wir leben im Jetzt mit unseren Ohren und Augen und wir sind so beeindruckt von dem, was die Situation jetzt ist. Und wir meinen, das ist die Realität. Eine vermeintliche Realität. Aber so wie das Volk Israel, oder die Erinnerung des Volkes Israel an die schlechte Zeit und Gottes Wunder in weniger Wochen verblasst war, so ist es bei dir und mir nicht anders. Gott redet zu uns, er ermutigt uns, vielleicht erst diese Woche in einem Schriftwort. Weißt du es heute noch, was er zu dir gesagt hat? Das, was dir ins Herz gesprungen ist? Dieses Volk hier kommt an den Punkt, dass sie sich wie Kinder hinhocken und sagen, keiner liebt mich, Gott hasst mich. Hey, das ist schon eine krasse Sache. Und sie sagen dann weiter, wohin sollen wir nur gehen? Unsere Landsleute, also die Kundschafter, haben uns mit ihrem Bericht allen Mut genommen. Sie haben erzählt, wir haben ein größeres und mächtigeres Volk, als wir es sind, gesehen und riesige Städte, deren Mauern bis in den Himmel reichen. Und sogar Riesen, die Anaketer. Wow. Also ein Teil des Landes ist genau wie Gott es beschrieben hat, aber da sind Riesen. Da sind riesige Handicaps. Da sind Mauern. Wir haben noch nie solche Mauern gesehen. Wir haben noch nie solche Riesen gesehen. Wir haben nur gehört, es soll solche Riesen geben. Und die gab es auch wirklich. Und je mehr sie zuhören, umso größer wird ihre Furcht, ihre Bedenken, umso kleiner wird die Erinnerung an Gottes Größe und die Erinnerung an Gottes Verheißung. Sie stehen an den Toren zum verheißenen Land. Aber weil diese Riesen so da sind und aufgepumpt werden, ja, und da in der Bibel heißt es eigentlich auch noch, dass diese paar Leute da, die schlechte Botschaft hatten, die anderen angestachelt haben zu Gerüchten. Nämlich, wenn man das im 4. Mose liest, da heißt es, so erzählen diese schlechten Kundschafter, wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Bitteschön, woher wussten die denn, was die da dachten? Wir leben in Vermutungen. Wir sind gebannt von einer schwierigen Situation. Unsere Knie werden weich. Und anstatt, dass wir auf die Knie gehen, ja, rennen wir weg. Wir wollen nicht konfrontiert sein mit Hindernissen. Gott, wenn du das wirklich gewollt hättest für mein Leben, dann hättest du doch hier das alles easy gemacht. Gott, wieso tust du das? Was habe ich schon wieder verbockt? Ey Gott, auf dich kann ich mich nicht verlassen. Gott, du hasst mich. Dieses Volk, ihr wisst nicht anders wie wir. Diese Leute da haben viel gehört von den Gerüchten und sie haben sich das richtig ausmalen können, wie das wohl ist dort. Und wir sind ständig bombardiert mit Meinungen, mit Dingen, die haben rein gar nichts mit Gott zu tun und mit seinem verheißenen Land. Und langsam vernebelt sich unser eigentlich anfangs so weiches Herz und der klare Blick zu dem, was Gott eigentlich mit uns tun möchte. Wir ziehen nicht immer alles gleich in Frage, was Gott sagt, aber wir vergessen es. Wir lassen es einfach außen vor. Weißt du noch, was Gott letztes Jahr zu dir gesprochen hat, wo du sagst, da habe ich eine Entscheidung getroffen, um so und so zu gehen? Was hast du damit gemacht? Bist du da dran? Was hat Gott dir am Jahresanfang gesagt? Viele Leute machen das so, dass sie vor Gott gehen und ihn fragen um eine Ausrichtung. Hat das noch einen Wert für dich jetzt, heute? Was hast du gelesen in der Bibel? Oder hast du sie gar nicht gelesen? Wenn du die Bibel liest, wirst du immer wieder entdecken, dass du einiges nicht verstehst, was da steht. Aber irgendwelche Dinge werden dich immer ansprechen. Und es wird dir Leben zeigen. Nicht nur die To-Do-Liste, sondern dieses Gutsein. Wow, eine Verheißung, ein Zuspruch Gottes. Und das ist nicht als Unterhaltung gedacht, sondern als ein Momentum, wo göttliche Autorität und Wahrheit drin ist. Und die müssen wir im Glauben annehmen. Ich muss darauf reagieren. Wenn mir jemand sagt, Rolf, ich habe ein Geschenk für dich, freue ich mich riesig. Aber es wird erst einen Unterschied machen, wenn ich das Geschenk auch in meinen Händen halte. Und das Geschenk Gottes an dich ist, dass wenn er zu dir spricht, eine Verheißung gibt, dass du dich hinstellst, am besten allein oder auf jeden Fall im Glauben mit jemand anders vielleicht noch, und sagst, das nehmen wir jetzt in Anspruch für unsere Familie, für mich persönlich. Gott, du bist mit mir und du machst es fest. Du musst einen Anker werfen in deinem Inneren. Das ist, was der Herr mit mir vorhat. Sonst geht das weg. Und erwarte nicht, dass das automatisch immer da ist. Es ist nicht so. Das erste Problem nochmal, wir vermuten zu viel. Wir denken über Dinge nach, was könnte sein mit diesen Riesen, diesen Mauern, mit diesen Schwierigkeiten in meinem Leben, mit meinen ganzen Unmöglichkeiten, die ich habe. Und je mehr wir darüber nachdenken, umso größer wird es. Es pumpt sich immer mehr auf. Wir fangen an zu grübeln und wir merken, wie nicht nur unsere Stimmung, sondern alles in uns sich zusammenzieht. Kennst du das? Je mehr du darüber nachdenkst, umso mieser geht's dir. Das ist nicht Gottes Art. Das wissen wir eigentlich, aber wir lassen es zu. Wir werden frustriert. Es demoralisiert uns. Und auf jeden Fall, es entzieht uns den Glauben für das verheißene Land, für das, was Gott eigentlich tun möchte. Und das zweite Problem ist, je mehr du grübelst, heißt das auch, dass du immer mehr dich sorgst. Und Sorgen ist etwas, wo Gott sagt, das ist wie Zaubereisünde. Das ist eine Sünde. Warum? Weil ich Gott als den, der sein Wort einlösen kann, nicht mehr in Betracht ziehe. Wenn Gott sagt, ich sage es, dann ist es so. Wenn Gott dir eine Verheißung gibt, heißt es nicht, dass das morgen so sein muss. Aber da sagst du, ja Gott, weil du es gesagt hast, ist das so. Egal wie die Umstände sind. Vermutungen und Grübeln sind üble Dinge. Vermutungen, weißt du, in deinem Leben, nämlich nach ein paar Wochen oder Monaten, findest du heraus, dass es ganz anders gewesen ist. Aber damals, als du diese Vermutung gehabt hast und ständig darüber nachgedacht hast, das könnte so sein und so, was hat es mit dir gemacht? Es hat dich runtergezogen, es hat dich weggebracht von dem, dass du im Gebet mit Feuer nach vorn gegangen wärst. Und das war hier auch so bei den Israeliten. Sie haben das Riesending gesehen und sie konnten nicht reingehen. Die Geschichte ging dramatisch weiter. Weil sie haben sich dann auch gegen Mose aufgelehnt. Und Mose hat dann gesagt, okay, Jan, jetzt nicht, Schluss. Und dann, Gott hatte das gesagt, ja, und ihr wollt nicht. Und dann haben was die Leute gemacht? Ach so, ja, stimmt, Gott hat gesagt. Ah, dann gehen wir los. Aber Gott hatte jetzt gesagt, nein, jetzt geht ihr nicht mehr. Und dann sind sie trotzdem los und sie sind kläglich gescheitert. Und dann sind sie 40 Jahre in der Wüste rumgegangen. 40 Jahre. Nicht nur, weil es 40 Jahre irgendeine besondere Zahl ist, sondern weil eine ganze Generation, die damals diese Entscheidung getroffen hatte, weg musste, damit eine neue Generation, die das nicht als Geschichte hatte, als ihre eigene, sich entscheiden konnte, im Glauben in das Land zu gehen, unter Josua. In der Bibel sagt Jesus etwas. Ein anderer, der irgendein Typ, sagte, Herr, zu Jesus, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen.
wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will.
Da ist jemand, der hat von ganzem Herzen den Wunsch, Jesus nachzufolgen. Egal, wo Jesus hingeht. Und dann sagt Jesus was, das können wir uns auch vorstellen, auch wenn wir heute autonom fahrende Traktoren haben oder so. Aber stell dir vor, ja, du hast nur einen normalen Trecker und du sollst auf den Feldern Furchen ziehen. Wenn du ständig nach hinten schaust, ja, ey, da sind die langen, schönen Spuren. Das war das Letzte, was du noch lang und schön gesehen hast. Alles Weitere geht so, wenn es überhaupt geht. Du kannst nicht ein Feld bearbeiten und beackern, wenn du immer nach hinten schaust. Oder stell dir es beim Autobahn vor. Wenn du ständig in den Rückspiegel schaust, was wird passieren? Deine Versicherung wird zahlen müssen für den, dem du hinten drauf fährst. Du kannst nicht immer nur in der Vergangenheit leben und dir leid tun, was da alles passiert ist. Vielleicht gibt es Handicaps, also Beeinträchtigungen, Behinderungen in deinem Leben, die sind gar nicht in erster Linie körperlich, aber vielleicht ist es, dass du das Gefühl hast, dass dein Intellekt gar nicht genug ist, um wirklich was für Jesus tun zu können. Dass vielleicht deine eigene Geschichte besser so ist, dass es niemand erfährt. Da gibt es vielleicht Dinge, mit denen du kämpfst schon ewig lange, die Bibel nennt es Sünde, und du kommst davon nicht los. Und du fühlst dich so unwürdig, dass du mit Gott nicht eine enge Gemeinschaft angehst, weil du dich ständig schuldig fühlst. Vielleicht hast du Leute gehabt in deinem Leben, die dir gesagt haben, dass du nicht viel wert bist. Und du hast das verinnerlicht. Und es hält dich zurück, in das hineinzukommen, wofür Gott dich eigentlich haben möchte, dein verheißenes Land. Das sind sowieso dünne, aber äußerst reißfeste Schnüre, die an dir dran sind. Und jedes Mal, wenn du gehen willst, bleibst du stecken. Du siehst es, aber du kannst nicht hinein. Warum? Weil diese Dinge Macht über deine Entscheidung, über dein Leben haben. Was hält dich zurück? Dein wiederholtes Versagen vielleicht. Ja, da habe ich so die Sache verbockt. Wie sollte ich für Gott jemand sein? Da ist eine Beziehung kaputt gegangen in deinem Leben und du sagst, wie sollte ich für Gott jemand sein, der Beziehungen wiederherstellt? Es hält dich zurück von dem. Und weißt du, das Prinzip in Gottes Reich ist so oft, dass das, was einmal deine persönliche Niederlage war, zum Beispiel eine kaputte Beziehung, Gott erlöst und verändert, dass es ein Segen wird, dass du einen Dienst bekommst in der Herstellung von Beziehungen. Klingt komisch? Oh nein. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und er benutzt das, was du erlebt hast und was dich geprägt hat, um seinem Namen Ehre zu machen. Und es wird dich beflügeln, es wird dich erheben zu sehen, wie wunderbar Gott wirkt in deinem Leben. So das, was du erlebt hast, ist nicht etwas, wo du sagst, geht nicht, kann ich nicht. Zum Beispiel Verpflichtungen. Die meisten von uns haben irgendwelche Verpflichtungen. Und vielleicht hast du schon gesagt, ich kann nicht das tun, was ich auf dem Herzen habe, weil ich diese Verpflichtung habe. Es ist wie eine Schnur, die dich abhält. Angst vor Ablehnung. Du tust alles, damit die Leute dich cool finden, damit sie dich als ebenbürtig ansehen. Aber das Problem ist nicht bei den Leuten, sondern das Problem ist bei dir, weil du überlegst immer, was denken die sich, wie ich denke und wie ich ticke? Wie sehe ich aus ihren Augen aus? Und du wirst nie auf den grünen Zweig kommen. Denn wenn du dir Gunst von Menschen versuchst zu erkaufen, musst du ständig hart arbeiten, diesen Level von Gunst auch zu erhalten. Das ist fürchterlicher Stress. Wie ist es mit Finanzen? Oder wie ist es auch, dass du wenig Ahnung hast von Gottes wirklichem Charakter, weil du nicht in der Bibel liest, weil du wenig dich beschäftigst damit, wie Gott ist. Aber es ist Zeit, dass du dein verheißenes Land einnimmst. Wir leben nicht, damit wir ständig nur lange Augen und lange Zunge kriegen, sondern damit wir in diese Fülle hineinkommen. Jesus kam auf diese Erde und er hat was von sich gesagt, ein Wort, das es im Original vorher schon in Jesaja gab. Und Jesus sagt, das erfüllt sich in mir. Und zwar,
Der Geist des Herrn ruht auf mir, also auf Jesus, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Das ist die Verheißung Gottes für dich. Und ich möchte es so nennen: Lerne, in der Gnade zu leben. Gnade ist etwas, was du bekommst, obwohl du es nicht verdient hast. Und da sitzen wir alle im selben Boot. Wir haben diese Gnade erlebt, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Nicht, weil wir es verdient hätten. Also er hat nicht verdient, dass er stirbt. Wir hätten es verdient. Aber er hat das für uns getan. Aber wir haben gar nichts dazu getan, dass er das sagt: Okay, dann nehme ich es mal jetzt auf mich. Du hast da so viel Gutes getan. Wir sind errettet aus Gnade. Und jetzt ist es Zeit, dass wir aus der Gnade auch in unserem Alltag leben. Du bist aus Gnade erlöst worden. Und du brauchst Gottes Gnade im Alltag. Und zu lernen, aus der Gnade zu leben, lies mal hier mit im Epheser. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Du brauchst Gottes Gnade. Und das, was du damals getan hast, als du Jesus kennengelernt hast, wo du sagst: Herr, ich brauche deine Gnade, vergib mir meine Schuld. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du bezahlt hast und dass das hinter mir liegen darf. Und ich strecke mich aus nach dem neuen Leben, das du für mich hast. Genauso tust du das mit den Herausforderungen, mit deinen Riesen im Alltag. Da kommen die Situationen, die dich abhalten wollen, die dich in alte Verhaltensmuster reinbringen, in diesem dich zumachen, dich verstecken, auf die Palme gehen. Da kommen Situationen, die größer sind als du. Die Wahrheit ist, diese Situationen sind größer als du. Aber der in dir lebt, ist größer als diese Situationen. So sagt es die Bibel. Paulus sagt es: der in mir lebt, ist größer als der in der Welt lebt. Und diese Verheißung, die kannst du annehmen, also glauben, oder sagen: Nein, ich fühle mich nicht danach. Aber es ändert nichts an der Wahrheit, die für dich bereit liegt. Wenn es eine Geschichte gibt in deinem Leben, die du nicht ändern kannst, die dir aber nachhängt und die dich hindert, in den zum Beispiel Dienst zu gehen, den Gott für dich hat, was kannst du da tun? Du musst mit der Gnade da hineingehen. Und wie machst du das? Du breitest es vor Gott aus und sagst: Herr, ich kapituliere, ich stelle mich dieser Situation. Das, was passiert ist damals, ich bin schuldig und ich übergebe dir das Recht zu urteilen. Ich renne nicht davon, sondern du bist gerecht und ich bitte um deine Gnade. Du musst frei werden von den alten Dingen in deiner Vergangenheit, die dich hindern, in das hineinzugehen, was Gott für dich vorhat. Dieses Volk Israel vom Anfang her hat nachher sogar gesagt: Wieso gehen wir nicht zurück nach Ägypten? Besser, wir als Sklaven haben aber was zum Essen. Aber das war überhaupt nicht Gottes Herz. Und Gottes Herz für dich ist auch nicht, dass du Dinge von der Vergangenheit mit dir rumschleppst und sie dich hindern und hindern, in das hineinzugehen, was Gott für dich hat. Nenn es Lebensmodell, nenn es Erfahrungen, nenn es Lebensumstände, Lebensprinzipien, ist egal. In der Bibel wird der Heilige Geist 25 Mal mit einem Titel oder einem Namen bedacht. Und einer dieser 25 Namen ist der Geist der Gnade. Und dieser Geist der Gnade gibt dir Gunst bei Gott und bei den Menschen. Und wenn der Geist der Gnade mit dir ist, wenn der Heilige Geist bei dir wirkt, dann hängt es nicht so sehr von deinem Wissen und Können und Fähigkeiten ab, ob irgendwas möglich ist, sondern Gott gibt dir Gunst. Gunst bei Gott hat durchaus auch was mit Ansehen bei Menschen zu tun. Aber nicht, weil du alles tust, damit du es ihnen recht machst, sondern weil Gott dir diese Gunst schenkt. Du aber stehst auf den Prinzipien des Wortes Gottes und du bist nicht abhängig. Diese göttliche Gunst ist nicht abhängig von der Akzeptanz durch Menschen. Du gehst, wo dich der Geist Gottes hinleitet. Und du kannst es tun, weil du frei bist. Du musst nicht haben. Du hast schon. Du hast genug. Du bist in dem verheißenen Land. Und Gott kann Dinge tun, Licht ins Dunkel bringen. Warum? Weil du einfach frei bist. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Das ist, was Gott für dich hat. Der Paulus sagt es so. Jedes Mal sagte er, also Gott, zu ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun, sagt der Paulus, bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Eigentlich wollte ich euch einen Luftballon gegeben haben jetzt, den du leicht aufbläst, dich hinstellst und zwischen die Knie tust. Und ihr seid ja keine Kinder, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber und dann müsst ihr ganz schnell nach vorne rennen. Und du wirst sagen, wieso muss ich das zwischen den Knien haben? Ohne diesen Ballon zwischen den Knien wäre ich viel schneller. Schau mal, es gibt Dinge, die dich einschränken. Vielleicht, weil du nicht so schnell denken kannst. Vielleicht, weil du nicht alles weißt. Vielleicht, weil deine Geschichte nicht so glatt war. Vielleicht, weil eine Beziehung kaputt ging in deinem Leben. Vielleicht, weil deine körperlichen Beschwerden da sind. Oder was es auch immer ist. Nenn es Handicap. Aber warum soll es dich abhalten davon, dass du dich voll Jesus hingibst? Was würdest du auf diesen Ballon draufschreiben? Was ist dein Handicap, weshalb du nicht Gas geben kannst? Dein Phlegmatismus vielleicht? Dass es dir eigentlich zu gut geht, als dass du eine Not hast, um zu beten? Ich hoffe nicht. Ey, in dieser Zeit brauchen wir Christen, die das verheißene Land einnehmen. Und wir als Gruppe, als Gemeinde auch. Wir müssen das verheißene Land einnehmen, was Gott für uns hat. Gott möchte reden, das Ding ist vorbereitet. Er hat schon geredet über mein Leben, über dein Leben, auch über uns als Gemeinde, über uns Christen. Und wir dürfen es von ihm abholen. Aber wir müssen das Alte lassen. Wir müssen das kappen in dem Namen Jesu. Und das Erste ist, dass ich mich an Gott wende. Und das lass uns jetzt tun. Wenn du magst, mit aufzustehen. Dass wir sagen, Herr, ich lege alles vor dich hin. Alles, was mich ausmacht. The good, the bad and the ugly. Das Gute, das nicht so Gute und das Hässliche in meinem Leben. Ich lege alles vor dich hin. Und weißt du, wenn du das tust, dann ist das sehr unangenehm manchmal. Weil du das Gefühl hast, dass du eigentlich nackt bist. Also nackt im Sinne von kein Wert mehr an dir ist. Aber dafür ist Jesus gestorben. Und er hat gesagt, ich bezahle diese Schuld, die auf deinem Leben ist. Und er ist in der Lage, das zu zerstören, was dich hält. Und glaube mir, es gibt hier keinen, der nicht irgendein Handicap mit sich rumträgt. Aber leg es vor ihn hin und sag, Herr, ich gestehe dir zu, dass du die Realität mit mir teilst, wie die Realität ist. Ich verstecke es nicht. Und das Zweite, Herr, bitte vergib mir meine Schuld in diesem oder jenem Punkt, aber auch die Schuld, dass ich mich davon habe so beeindrucken lassen, dass ich nicht mit dir vorangegangen bin. Dass ich mich von den Widrigkeiten dieser Umstände oder dem Handicap habe so beeindrucken lassen, dass ich nicht sagen konnte, ja, in deinem Namen tue ich dieses. In deinem Namen gehe ich zum Nachbarn. In deinem Namen mache ich diesen Schritt im Glauben finanziell. In deinem Namen möchte ich an irgendeinen Ort dieser Welt gehen, weil du das eigentlich ja in mein Herz gelegt hast. Bitte ihn um Vergebung. Das Dritte ist, du bittest Gott um seine Gnade. Schau mal, Gnade ist Gunst. Wenn Gott dir Gunst schenkt, dann wird er aus dem Minus auch sogar ein Plus machen. Aber du weißt nicht, wie es ausgeht. Das heißt, du überlässt es ihm und du hoffst darauf, dass seine Gnade ausreichend wird, um es etwas Gutes werden zu lassen. Aber du musst keine Angst mehr haben, dass es aufgedeckt wird, weil das offen ist vor ihm. Und Gott kann dich erlösen in diesem Punkt. Und du kannst in etwas Neues hineingehen. Und das Letzte, du sagst dann, Herr, ich gehe in das, was du für mich vorhast. Ich nehme das an. Ich bitte um deine Gunst in meiner Arbeit. Gib du mir dort Gunst. Gib du mir Gunst in meiner Familie, die nicht an dich glaubt. Gib du mir Gunst mit meinen Freunden, mit dem, wo ich den ganzen Tag zu tun habe. Rechne mit Gottes Gnade. Lass uns zusammen beten. Lieber Vater, wir kommen zu dir in diesem mächtigen und wunderbaren Namen von Jesus. Es ist wie eine Tür, durch die wir Zutritt haben zu dir. Herr Jesus, du hast den Weg bereitet und du hast uns Erlösung gegeben, die nicht nur das Ticket zum Himmel sichert, sondern Erlösung für jedes Handicap, das wir in unserem Leben mit uns rumtragen. Und Herr, heute erlauben wir dir, dass du hineinschauen kannst. Wir legen das vor uns hin. Leg in Gedanken das vor Jesus nieder, was dich beschäftigt, was dich hält. Wo du sagst, ich kann nicht, weil das in meinem Leben ist. Ich kann nicht mehr mit Jesus gehen oder klarer vorangehen, weil diese oder jene Sache passiert ist. Leg es ihm hin. Und Vater, ich bitte um Vergebung für das, was in meinem, was in unserem Leben ist, wo wir Schuld auf uns gelegen haben, laden haben und auch wo wir zu lange in diesen Dingen verharrt haben. Und Herr, ich möchte deine Vergebung annehmen. Ich nehme sie an. Sie ist schon erwirkt. Und wir bitten dich um deine Gnade, Herr, dass du das, was jetzt so offen vor dir ist, dass du es zur Verherrlichung deines Namens gebrauchst. Und Herr, wir bitten um Gnade, dass etwas Gutes draus entstehen wird. Und Herr, wir gehen im Glauben voran. Herr, wir lassen uns nicht beirren von den Riesen und den hohen Mauern, sondern wenn du gesagt hast, das hast du mit uns vor, dann bringst du uns da rein und du wirst die Riesen überwinden und die Mauern. Und Herr, wir werden das sehen, was du vorbereitet hast. Warum? Weil du es gesagt hast und du löst immer dein Wort ein. Und so segne ich deine Gemeinde, Herrn Jesu Namen, dass wir das auch als Gemeinde erleben, da hineinzugehen, was du für uns vorbereitet hast. Gepriesen sei dein wunderbarer Name, Herr. Amen.